Herzlich willkommen beim Wienliebe-Podcast. Mein Name ist Peter Kraus und in meinem Podcast treffe ich Wienerinnen und Wiener, die mit ihren Ideen und durch ihre Initiative unsere Stadt und die Welt besser machen. Heute bin ich am Weg zum Schwendermarkt und treffe dort Cornelia und Andreas Diesenreiter von Unverschwendet. Wir sprechen über die Größe von Zucchini, die Schuldfrage in der Nachhaltigkeitsdebatte und sogar über künstliche Intelligenz. Ich bin jetzt hier bei Unverschwendet am Schwendermarkt, sitze mitten in einem Marktstandl, umgeben von Gläsern mit eingemachten Obst, Gemüse und Kisten voller Kirschen, Gin und allen möglichen. Vis-à-vis von mir sitzen die Cornelia und der Andreas Diesenreiter, Chefin und Chef von Unverschwendet. Sagt einmal, was ist denn Unverschwendet überhaupt?
Also Unverschwendet, wir machen aus überschüssigem Obst und Gemüse nachhaltige Feinkost. Das bedeutet Marmeladen, Chutneys, Sirupe, also alles, was die Oma schon gemacht hat, machen wir eben aus überschüssigem Obst und Gemüse, um unnötige Lebensmittelabfälle zu vermeiden.
Aber nicht nur, was die Oma gemacht hat, sondern auch modernere Hipster-Sorten, wie eine Hokkaido-Kürbis-Spritzfeinmarmelade. Wir machen auch Soßen, wir machen Senf, arbeiten in einem Ketchup gerade, also sehr bunt gemischtes Portfolio.
Wann seid ihr mit Unverschwendet gestartet?
Das war am 8. März 2016, am Weltfrauentag, haben wir die Marke gelauncht, genau. Haben dann relativ schnell eine Crowdfunding-Kampagne direkt danach gemacht, einfach um die Marke gleich bekannt zu machen, um auch auszutesten, wie wird das vom Markt angenommen. Hat super gut funktioniert. Wir haben unser Ziel von 10.000 Euro innerhalb von 3,5 Tagen erreicht gehabt und das war einfach ein sehr fulminanter Start, wo wir auch gemerkt haben, die Menschen interessiert, was wir machen.
Also eigentlich auf alle Fronten hat das einfach super gut angepasst. Also sowohl die Bauern und Bäuerinnen haben das super gefunden, die Medien haben das super gefunden, die Kundinnen haben es super gefunden.
Wie kommt man auf so eine Idee eigentlich? Ich meine, man wird ja nicht eines Tages munter und denkt sich so, morgen sperre ich das Unternehmen auf und das heißt so und ist am Schwendermarkt. Mhm. Erzähl's mal ein bisschen, wie war der Prozess überhaupt bis zum 8. März dann?
Ich habe ein bisschen einen längeren Werdegang, der jetzt aber im Nachhinein betrachtet sehr viel Sinn macht. Ich bin gelernte Köchin, habe in der Gastro viel gearbeitet, habe dann Recht und Wirtschaft studiert und habe immer schon persönliche Werte von Nachhaltigkeit und respektvollen Umgang mit der Umwelt gehabt und habe dann also Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der BOKU studiert und habe dann noch nachhaltiges Produktdesign in England studieren dürfen. Und da gibt es das Konzept von Zero Waste schon relativ lang. Also das hat sich schon gut etabliert. Es gibt schon viele Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Und ich habe dann bei einer Restmüllanalyse mitmachen dürfen, wo 1,5 Tonnen Restmüll in Einzelteile zerlegt worden sind. Und da waren dann 400 Kilo Lebensmittelabfälle, was mich extrem berührt und schockiert hat. Also ich habe immer schon gewusst, Lebensmittelabfall ist natürlich ein Thema. Das Ausmaß, wenn man es vor sich hat, ist... Ja, hat mich einfach unglaublich berührt und ich habe dann meine Masterarbeiten dazu geschrieben, bin nach Österreich zurückgekommen und wollte dann einen Job in diesem Bereich und habe dann in Österreich leider feststellen müssen, es gibt keinen Job in diesem Bereich. Also das ist noch nicht einmal in den Köpfen irgendwo drin, das Zero Waste, Lebensmittelabfallvermeidung. Und ich wollte mich nie selbstständig machen, also es war nie in meinem Kopf drin, ich gründe jetzt irgendein cooles Startup, sondern es war dann wirklich aus dem Beweggrund heraus, ich würde da so gern was machen und wenn es nichts gibt, dann muss ich es selbst machen. Und habe mich dann so herangetastet, eben mal nebenbei, Vereinsbasis, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, was für ein großes Potenzial das hat und habe dann eben beschlossen, passt, dann mache ich mich selbstständig damit.
Ja, ich komme aus einer komplett anderen Schiene. Ich habe an Salzburg Multimedia Art studiert, mit Schwerpunkten Design, Video und Fotografie. Ich arbeite jetzt seit über 15 Jahren eigentlich schon in die Bereiche Design, Kommunikation, Marketing und auch Social Media. Ich habe das Ganze eigentlich am Anfang so ein bisschen aus der Distanz ein bisschen mitverfolgt und habe abends und am Wochenende so ein bisschen ausgeholfen für Homepage, Visitenkarten, Flyer, Produktkatalog und so weiter. Aber habe einfach dann ziemlich schnell gemerkt, okay, es hat einfach so ein Riesenpotenzial, dass ich dann ein halbes Jahr später meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, okay, da muss ich ganz mitmachen.
Ich habe ihn Gott sei Dank überzeugen können, wo es am Anfang eher die Geschwisterliebe war, die Unterstützende, hat er dann doch irgendwann gemerkt, okay, das ist einfach eine schöne Arbeit und die einfach rundum Freude macht und die einfach wirklich groß werden kann.
Und seitdem arbeitet ihr quasi gemeinsam an Unverschwendet. Genau. Mhm. Hättet ihr euch damals gedacht, dass es im Jahr 2018 das wird, was es heute ist?
Die Hoffnung war natürlich da, also dass es sich so positiv entwickelt, dass unser Team wächst jetzt mittlerweile auch. Es wird so positiv angenommen, wir entwickeln uns weiter. Wir haben letztes Jahr über 30.000 Gläser produziert schon, also über 5 Tonnen. Heuer ist es das Ziel, das mindestens zu verdoppeln. Und ja, also es ist wirklich, es ist eine sehr spannende, aufregende Reise auf jeden Fall.
Aber es fühlt sich für uns immer noch ein bisschen anders, wenn wir noch ein bisschen am Start werden von dem Ganzen. Also es ist, wir sind zwar schon sehr weit gekommen, aber es ist immer noch so ein bisschen, es gibt noch so extrem viel zu tun, so extrem viel zum Lernen, so viel extrem viel zum größer werden, skalieren. Das ist ganz was spannend macht
eigentlich. Also wir sind ja wirklich auch sehr beeindruckt, obwohl wir jetzt schon seit 2 Jahren so in der Materie drinnen sind, haben wir wirklich immer noch das Gefühl, dass man jeden Tag was Neues lernen kann. Und natürlich, wenn man dann mit anderen Menschen spricht, merkt man, wie viel das man schon geschafft hat. Und man selbst ist aber einfach wirklich, wir sind so beeindruckt von dem einfach auch, was in der Landwirtschaft passiert, was in der Lebensmittelproduktion alles dazugehört, was in der Bewusstseinsbildung die Wege sind, das, was da alles einfach bei uns geballt zusammenkommt. Das ist sehr spannend auf jeden Fall, ja.
Wie kommt es überhaupt dazu, dass da tonnenweise Lebensmittel irgendwo landen, die niemand braucht?
Da gibt es extrem viele Gründe. Also ich habe eben meine Masterarbeiten zum Thema geschrieben und habe dann auch sehr viel psychologische Studien gelesen, warum zum Beispiel Menschen Lebensmittel wegwerfen. Und da gibt es dann leider sehr oft, wie in der Nachhaltigkeit üblich, diese Schulddiskussion. Also ist es jetzt der Supermarkt, der irgendwie das diktiert, wie hat was zum Ausschauen, oder ist es einfach der Konsument, die Konsumentin, die nur bestimmte Produkte kaufen, oder ist es eigentlich der Staat, der mit mehr Regelwerk da das irgendwie kontrollieren sollte? Und ich habe mir schon immer gedacht, die Frage wird nie beantwortet werden können, weil es ist einfach so ein komplexes Konstrukt, warum Menschen Lebensmittel wegwerfen oder warum auch im Handel was weggeschmissen wird. Dass unser Ansatz einfach war, da eine Lösung zu bieten, ohne die Schuldfrage klären zu müssen, weil es einfach ein ewig langer Diskurs ist. Aber es ist schon so, dass in den Medien so sehr oft im Supermarkt die Schuld gegeben wird dafür. Wobei es aber auch Studien gibt, die was dann belegen, wenn zum Beispiel, kleines Beispiel, Zucchini werden per Stück verkauft. Das heißt, die Zucchini muss in einem Grammbereich plus minus ein paar Gramm eben genau diese Größe haben, sonst ist sie Ausschussware. Das heißt, das ist A-Ware, die was wir dann übernehmen können, aber sie ist einfach zu groß oder zu klein für den Supermarkt. Und dann hat der Supermarkt gesagt, na gut, wenn das zu so viele Lebensmittelabfälle führt, dann machen wir so die Leitmörder, die müssen das abwiegen. Und dann hat man aber gemerkt, okay, wenn man es abwiegen muss und sozusagen die Gemütlichkeit des Menschen in Frage gestellt wird wieder, dann sind die Verkäufe um 30% gesunken. Das heißt, man muss dann schon schauen, wie extrem komplex das ganze Thema ist, dass einfach Kunden und Kundinnen natürlich auch einen gewissen Hedonismus haben und eine gewisse Gemütlichkeit haben und das auch dann zu gewissen Normen führt, die der Supermarkt einfach dann umsetzt, weil er genau das bieten möchte, was die möchten. Ja, es ist
beziehungsweise muss eigentlich, weil der unter dem Druck steht, dass er halt auch Konkurrenz hat und wenn die Konkurrenz das halt dann so anbietet, dass der Kunde oder die Kundin das gemütlich einfach fertig verpackt mitnehmen kann, dann müssen die anderen da eigentlich auch nachziehen.
Und was ich einfach... Also ich habe in London nachhaltiges Produktdesign studiert und da war der Haupttenor der, dass jetzt man Produkte entwickeln muss, die den Menschen eine Lösung bieten, aber extrem einfach sind. Das heißt, nicht irgendwie zu schauen, wie kann man die Menschen umerziehen in ihrem Handeln, sondern wie kann man dem Menschen eine Lösung anbieten, die er nimmt und konsumiert und Genuss hat dabei, ohne dass er irgendeine Einschränkung dabei erfährt. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir verfolgen.
Glaubst du, dass es deswegen erfolgreich ist? Weil meine These ist ja immer, alles, was sozusagen versucht, Menschen zu ändern und eben mit dieser Schuldfrage daherzukommen und sich nicht die Frage stellt, was ist das System dahinter und wie kann man das System dahinter verändern, dass es erst dann erfolgreich ist, wenn man sich die Systemfrage stellt.
Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also ich habe ja bei meiner ersten Masterarbeit vor allem auch Facebook-Seiten analysiert, die was Lebensmittelabfallbewusstseinsbildung irgendwie machen wollen. Und es war Katastrophe, weil man einfach gemerkt hat, dass alle auf diese Schuldfrage aufspringen, dass eigentlich nur um Fakten, Zahlen, um die pure Härte, um moralischen Zeigefinger und soll das dies machen, damit es weniger wird. Und man denkt, der Mensch ist in so einer komplexen, globalisierten Welt mit so vielen Problemen irgendwie schon konfrontiert. Wenn du dann nur zusätzlich ein Problem über das nachdenken musst, da kommt irgendwann so ein Frust, dass man sagt, interessiert das alles nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass das einfach absolut nicht zielführend ist. Man muss den Menschen das Leben einfacher machen und genussvoller machen, dann hat man eine Chance.
Ich merke, das ist einfach so dermaßen ein komplexes Thema, dass man einfach viele Sachen, sind es nicht so einfach, wie man es einfach in den Medien sieht, dass Plastikflaschen böse sind zum Beispiel. Weil Plastikflaschen sind nicht immer böse, es kommt immer auf den Kontext drauf an und so weiter. Aber diese Komplexität davon zu verstehen, ich glaube, das werden sie nicht viel antun wollen, beziehungsweise so wird man das Problem wahrscheinlich nicht lösen, sondern eher über das, dass man einfach wirklich gemütliche Lösungen anbietet.
Wir haben da zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel gehabt. Wir haben für ein Event haben wir Mineralwasser gekauft, weil wir Spritzer anbieten wollten. Und wir haben uns da wirklich... Wir haben uns hingesetzt und gesagt, okay, wie machen wir das? Kauft man SodaStream? Wie schaut da die Lifecycle Assessment aus? Kauft man Plastikflaschen, hauchdünne, oder kauft man Glasflaschen? Wir haben uns das alles angeschaut und sind dann zu dem Schluss gekommen, in Österreich am besten ganz hauchdünne Plastikflaschen kaufen, wenn es sein muss, weil SodaStream einfach, was da schon reingeht in die Produktion von dem Gerät, dann diese Alukapseln, die was aber Glasflaschen sehr schwer fürs Recycling hat. Wir haben uns wirklich einen Kopf gemacht, haben dann ein Foto gepostet davon, vom Event, wo man einfach dann die Plastikflaschen auch gesehen hat. Und natürlich ist dann sofort gekommen, um Gottes Willen, ihr kauft Plastikflaschen, was seid ihr für Vorbilder? Und man merkt, es ist einfach unglaublich schwierig. Also so sehr man sich auch bemüht in der Nachhaltigkeit, es ist immer schwierig. Alleine die Diskussion, nehme ich Fairtrade-Zucker oder nehme ich lieber regionalen Biozucker, wer hat es mehr verdient? Also diese Zielkonflikte, die es in der Nachhaltigkeit gibt, werden immer da sein. Und deswegen bemühen uns wir, das ein bisschen runterzubrechen, indem man einfach sagt, wir haben unsere Gläschen, das sind kleine Botschafter für uns, die stehen dann irgendwo am Frühstückstisch oder werden als Weihnachtsgeschenk hergegeben. Und dann kann man einfach so ein bisschen drüber nachlesen über unser Konzept. Und dabei genießt man sein Glas und dann ist vielleicht die Konnotation nicht mehr ganz so negativ, sondern eine Lebensmittelabfallvermeidung, was Nettes, was Schönes ausschaut, was gut schmeckt und was Spaß macht.
Wie funktioniert das, wenn jetzt ein Bauer, eine Bäuerin irgendwo in Österreich überschüssige Lebensmittel hat? Wie kommt dann diese Karotte oder keine Ahnung, was es ist, überhaupt in eins von diese Gläser, die da bei euch herumstehen?
Also das war letztes Jahr bunt gemischt. Wir sind unter anderem selbst ernten gefahren. Also grundsätzlich ist es so, die Bauern und Bäuerinnen rufen uns an, wenn sie von irgendwas Überschüsse haben.
Oder schreiben uns E-Mails.
Ja, gibt es natürlich auch. Und dann ist es wirklich so gewesen, letztes Jahr, wir sind in die Wachau Marillenernten gefahren. Wir haben beim Spargelbauern das fix fertig für den Supermarkt verpackte, den Spargel abgeholt. Wir haben Bauern, die sowieso jeden...
Der war schon verpackter Spargel und ist nicht in den Supermarkt gekommen.
Genau.
Warum?
Da gibt's, also wir haben die 7 Gründe mittlerweile ein bisschen zusammengefasst. Das sind dann eben so Dinge wie, es passt dann doch von den Normen nicht. Beim Spargel zum Beispiel war das so, dass letztes Jahr war es extrem heiß im März, und der Spargel hat zu früh zu treiben begonnen. Das heißt, diese saisonale Spargelsaison, die ist im März einfach noch nicht gegeben. Und dann ist der Supermarkt einfach drauf sitzen geblieben. Aber natürlich das Saisonale, der März, wenn er so heiß ist, dann treibt der Spargel zu früh und dann haben die Restaurants ihre Karten nicht umgestellt auf Spargelsaison. Und dann ist das einfach fix fertig schön vorbereitet und dann ist aber die Abnahmemenge doch um einiges geringer. Zum Beispiel der Spargel konkurriert dann zu der Zeit noch mit dem Spargel aus Peru, der schon bestellt und gezahlt wurde. Und dann bleibt halt der Machfelder Spargel beim Bauern.
Und dann kommt ihr.
Und dann kommen wir, genau. Ja, wir haben dann eben einen Bauern auch, der was eben immer seine Runden fährt, jeden Montag in der Nacht und seine Läden beliefert und uns dann mit einem Schlüssel, der stellt uns dann die Überschüsse einfach rein. Wir haben auch größere Bauern, die was uns mit einem Logistikfirma einfach nach Wien reinliefern. Ja, und letztes Jahr haben wir dann alles da drin in unserer kleinen, feinen Küche in 30.000 Gläschen eingelegt oder eingekocht zu Marmeladen und zu Sirupen.
Aber ist es so, dass ihr dann auf der Suche seid nach Lebensmitteln oder gibt es so viel überschüssiges Angebot, dass ihr gar nicht da wären könnt eigentlich?
Also es gibt Unmengen an Überschüssen, vor allem im Großraum Wien ist natürlich Gemüse, also mit dem Machfeld, das heißt Tomaten, Gurken, Zucchini, solche Dinge. Also da gibt es bei kleinen landwirtschaftlichen Betrieben ca. 500 Kilo pro Tag. Also wir könnten wahrscheinlich mit 2 Bauern genug Gläser produzieren. Es ist natürlich dann auch so, dass wir sind dann draufgekommen letztes Jahr, wenn wir jetzt ein bestimmtes Produkt machen wollen, wie zum Beispiel Marille, Vanille, man braucht nur ein paar Bauern anrufen und fragen und es hat nahezu jeder eigentlich einen Überschuss. Oder Ausschuss, das ist ja dann immer der Unterschied. Mhm.
Jetzt habt ihr vorher schon gesagt, es sind Omas Rezepte, aber sehr ausgefallene Rezepte.
Ich habe eher so den Gedanken, ich habe dann einmal eingelesen, so wie Marmelade überhaupt das geschichtlich, wie es entstanden ist. Und das war ja im Grunde so, dass einfach im Sommer zu viel von allem da war und im Winter war gar nichts da. Und deswegen ist man dann irgendwann draufgekommen, durch Salz oder durch Zucker Dinge sich für den Winter zu erhalten, um da keinen Vitaminmangel zu bekommen. Und unsere Omas haben das immer schon gemacht. Das war einfach, die waren einfach konfrontiert mit Knappheit. Und deswegen ist es so ein traditionelles Handwerk, das wir einfach jetzt in einer modernen Variante wieder zum Leben erwecken. Aber wir haben natürlich auch Rezepte, die was sehr wie bei der Oma schmecken. Also wir haben zum Beispiel Zwetschgenholunder mit Zimt. Das schmeckt genau wie der Röster von unserer Oma. Das ist natürlich auch großartig. Also wir haben dann da 60-jährige Männer, die das kosten und die Augen zu machen und sagen, das wirft sie in ihre Kindheit zurück. Und das ist, ja genau. Aber dadurch, dass wir einfach ein sehr breites Spektrum ansprechen wollen, gibt es ja dann nicht nur die Oma-Marmelade, sondern eben, wie der Andreas schon gesagt hat, Hokkaido-Kürbis-Spritzwein-Marmelade für die Hipster oder irgendwie haben wir einen extrem guten Senf produzieren lassen mit Ramsar Wolf. Für Menschen, die generell keine Marmeladentiger sind und so, also dass einfach für jeden irgendwas dabei ist.
Was sind so die Verkaufsschlager im unverschwendeten Sortiment?
Also wir haben jetzt gerade nach 2 Minuten 2 Millionen, unseren absoluten Star ist der Apfel-Mohn-Senf. Weil der da einfach über den grünen Klee gelobt wurde und man einfach gesehen hat, wie die Juroren das genossen haben. Und der Wassermelon- und Pfeffersirup.
Ihr seid ja beide aus Oberösterreich. Mhm. Stimmt das überhaupt?
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil wir sind aus Steyr. Mhm. Das Elternhaus steht aber genau über der Grenze in Niederösterreich. Wir identifizieren uns aber beide in Steyr, weil wir da einfach groß geworden sind. Das heißt, es ist einerseits das Mostviertel, andererseits Steyr. Die Mama sagt immer, jetzt sagt es gefällig Mostviertel. Ich sage immer Steyr aus Prinzip. Also
Wir einigen uns darauf, wir sind alle drei vom Land.
Ja.
Ursprünglich. Jetzt sind wir mitten im 15. Bezirk auf einem Markt, in einem Marktstandl. Wie kam es dazu, dass ihr überhaupt in Wien seid? Und wie kommt es dazu, dass ihr da im 15. Bezirk seid?
Also ich bin in Wien, ich habe ja eben in Wien studiert an der BOKU, bin eben dann in London gewesen eine Zeit lang, wollte eigentlich grundsätzlich in London bleiben und bin dann nach Österreich zurück und habe gesagt, Wien ist die Mindestgröße, die ich brauche. Einfach um das kulturelle Angebot zu genießen, die Restaurants, die Parks, die Menschen. Also ich liebe die Großstadt eigentlich sehr. Und da ist Wien wirklich ja, die Mindestgröße in Österreich.
Bei mir war es so ähnlich, nur dass ich jetzt schon vor... Ich habe zuerst in Salzburg studiert. Und Salzburg ist auch eine wunderschöne Stadt, aber es ist halt ziemlich ähnlich wie Steyr, nur ein bisschen größer. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt baue ich eine Großstadt und dann war einfach auch Wien die einzige Möglichkeit in Österreich. Und deswegen seit 7 oder 8 Jahren bin ich jetzt schon in Wien. Ja, und der Schwendermarkt, das war eigentlich ein witziger Zufall.
Ja.
Wir haben einfach dann eine Küche gesucht und dann hat sie zufällig eigentlich das Ergebnis, dass da am Schwendermarkt ein Stand frei geworden ist mit fertiger Küche und Verkaufsraum und hat einfach ziemlich gut angefangen. Ist ja auch ziemlich gut für uns.
Es war eine Spitzen-Topfdeckel-Situation, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir haben kein Büro und wir haben keine Produktionsstätte. Und dann war das alles immer einfach so zerrissen. Und jetzt haben wir einfach einen perfekten Hybrid. Also wir haben eben die Produktionsstätte, wir machen unsere Büroarbeiten da, wir haben da unseren Verkaufsladen. Und vor allem unverschwendet am Schwendermarkt, das ist einfach großartig. Also wir werden sehr oft gefragt, was zuerst war, was natürlich lustig ist.
Ich glaube, es wundert manchmal manche Leute, die was vorbeikommen, weil sie am Markt stehen, und dann sitzen wir da zu viert mit dem Laptop auf unsere Arbeitsschreibtische und es wirkt ein bisschen so wie ein Büro und ich glaube, das ist ein bisschen eigen auf dem Markt, aber ich glaube, es wird akzeptiert.
Cool.
Der Podcast heißt ja jetzt Wien lieber und ich stelle allen meinen Gästen sozusagen 3 Fragen auch zu Wien. Was liebt ihr an Wien?
Also ich liebe an Wien, dass es einfach so eine wunderschöne Fusion ist aus Tradition, neu, dass einfach die Menschen so grantig und dann trotzdem wieder lieb sind. Also es gibt so alle Extreme bunt gemischt durchgehend und das macht mir irrsinnig Spaß.
Also wie ich nach Wien gekommen bin, habe ich das große Angebot geliebt, vor allem auch was es betrifft, gute Events, gute DJs, gute Clubs. Jetzt liebe ich eher die Tatsache, dass Foodora das beste Essen zu mir nach Hause liefert.
Zu Wien gehört ja auch Sudan dazu.
Mhm.
Worüber sudert sie am liebsten?
Worüber sudern wir am liebsten? Also ich sudert also bis vor kurzem, bis vor 3 Tagen übers Wetter irrsinnig viel. Aber das hört sich jetzt auch wieder auf, jetzt sitze ich wieder in der Sonne draußen.
Ich sudert sehr gern sehr viel darüber, dass alles sehr suboptimal läuft bei uns. Was einfach dadurch bedingt ist, dass wir einfach nur ein kleines Startup sind und einfach nicht alles professionell wie eine große Firma machen können, sondern einfach sehr oft einfach Sachen ja nicht dem Perfektionismus entsprechen, wie man es gerne hätte.
Aber das Sudan ist dann auch sehr befruchtend, weil dann einfach natürlich, wenn der Andreas kommt aus Firmen, die was schon viel größer waren, wo dann natürlich alles, jede Abteilung hat dann nur seine 3 Leute und jeder kann sich um alles kümmern. Und bei uns muss man alles selbst machen. Und ich glaube, dass wenn man dann einfach sudert, dass es dann auch vorantreiben kann, dass sich Sachen ändern und verbessern. Und deswegen schätzen wir es eh sehr an ihm, dass er manchmal ein bisschen sudert.
Und wenn ihr ab morgen Bürgermeisterin und Bürgermeister von Wien werdet, was würdet ihr als erstes ändern in der Stadt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Hochachtung vor Politik im Sinne von, dass ich bin meiner Komplexität absolut bewusst und ich glaube, ich wüsste gar nicht, was immer unbedingt das Beste für alle ist. Also das ist einfach wirklich, sich zu überlegen, was ist jetzt für alle Beteiligten das Beste, ist, glaube ich, eine unglaubliche Herausforderung. Aber ich würde auf jeden Fall viel mehr Bäume pflanzen in Wien.
Ich glaube, ich würde es ein bisschen wissenschaftlicher angehen. Ich würde schauen, wo finde ich die passenden Wissenschaftler und Forscher und Statistiker, die mir sagen können, wie kann ich das auf einer wissenschaftlichen Basis erheben, was quasi das Beste war für die Stadt.
Da kann man dazu sagen, dass Andreas sehr Artificial Intelligence-mäßig das angehen würde, wahrscheinlich. Ja.
Dir wird dann die künstliche Intelligenz die Stadtverwaltung übernehmen.
Ich habe also grundsätzlich, weil ich ja sehr oft gefragt werde, warum ich jetzt Politik jetzt nicht so als wichtig finde, ist, weil ich das Gefühl habe oder den Glauben habe, den starken Glauben habe, dass sowieso die Technik sowieso alle unsere Probleme lösen wird, früher oder später. Und auch die ganzen politischen Probleme wird die Technik früher oder später komplett lösen für uns. Viel bessere Entscheidungsmöglichkeiten.
Und so sind wir von Lebensmittelabfällen bis zur künstlichen Intelligenz durchgekommen. Ich sage danke fürs Gespräch. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Saison am Schwendermarkt. Und wir sehen uns ganz bald wieder.
Vielen Dank.
Danke schön.
Das war die erste Folge von Wienliebe, dem Podcast von und mit mir, Peter Kraus. Schön, dass du reingehört hast. Wenn du über alle aktuellen Folgen meines Podcasts informiert werden willst, dann kannst du jetzt gleich meinen Newsletter auf petergraus.wien bestellen. Bis bald und auf Wiederhören!